Das heißt,
Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast der Bauhaus-Universität Weimar.
Mein Name ist Simon Frisch und ich spreche hier mit Lehrenden aus allen Bereichen unserer Universität über Lehre und Lernen, über ihre Erfahrungen und ihre Perspektiven. Das Mikrofon ist aufgegangen und wir treten auf. Beginnen wir mit den Figuren, die wir hier für die nächsten 45 Minuten zu hören bekommen. Wer ist hier überhaupt und als wer sind wir hier? Also wir sind ja immer viele. Wir sind Kinder unserer Eltern, wir sind Eltern unserer Kinder, wir sind Geschwister unserer Geschwister, Freunde unserer Freunde, Feinde unserer Feinde und so weiter. Wir haben Hobbys oder auch keine. Ich selbst bin hier als Dozent und Vizepräsident, Vizepräsident für Lehre und Lernen, der sich für Lehre und Lernen interessiert. Ich bin ein Lehrender, also ich bin sozusagen als Dozent und Vizepräsident, ich bin in zwei Funktionen hier. Lehrender und Vizepräsident, der sich für Lehre interessiert und ich lehre seit 10 Jahren an der Bauhaus-Universität, aber insgesamt seit 25 Jahren. Ich lehre gern, trotzdem weiß ich nicht so genau, was das ist und deswegen führe ich hier diese Gespräche und heute mit dir. Also wer bist du denn heute hierher gekommen, lieber Jan?
Ich bin als Lehrender hergekommen, denke ich. So hast du mich ja eingeladen und das ist auch eine Rolle, die mich interessiert und die mir Spaß macht. Insofern freue ich mich auch darüber zu sprechen. Bin ja jetzt ja seit einem Jahr hier an der Bauhaus-Universität, allerdings schon sehr viel länger in der Lehre tätig, seit 2007. Ich habe gerade zu Hause nochmal nachgeguckt, wann ich eigentlich meine ersten Seminare gemacht habe. Das war 2007 mit einem Seminar, was ich mit einer Kollegin an der Humboldt-Universität zusammen gemacht habe, über Schiffbrüche. Und seitdem bin ich in der Lehre tätig und versuche auch rauszufinden, wie das funktioniert.
Wie das funktioniert. Wie war denn dein Einstieg in die Lehre? Das finde ich immer interessant, dieses erste Einfädeln. Mit einer Kollegin hast du gesagt, das heißt, du hattest Assistenz wahrscheinlich mehr oder weniger, oder war die lehrerfahren oder war die beide neu?
Sie war, glaube ich, schon lehrerfahren. Also es war so, ich war damals Doktorand an der ETH Zürich, habe dann aber mein erstes Seminar mit einer Kollegin eben an der Humboldt gemacht. Das war Caroline Beermann, die war damals auch Promovendin an der Humboldt. Und wir hatten uns befreundet und hatten über Themen gesprochen und hatten dann ein Thema identifiziert, was uns beide interessierte, nämlich Schiffbrüche, der Schiffbruch als Metapher. Und darüber haben wir dann ein gemeinsames Seminar gemacht. Das hing auch damit zusammen, dass sie, glaube ich, sowieso Lehre machen musste an der Humboldt in ihrer Funktion da als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ich musste damals an der ETH Zürich keine Lehre machen. Insofern ergab sich dann die Gelegenheit, das in Berlin zu machen.
Und warum hast du das denn gemacht? Warum hast du diese Gelegenheit ergriffen?
Ich glaube, weil ich schon den Verdacht hatte, dass es mir Spaß machen könnte.
Und wie war's?
Es hat einen totalen Spaß gemacht.
Ach, das erste Seminar schon.
Ja, es hat wirklich sehr großen Spaß gemacht. Also ich glaube, die Studierenden haben sich auch darauf eingelassen, dass wir beide, also wie gesagt, Caroline hatte schon mehr Erfahrung als ich, aber dass wir beide jetzt eben auch noch relativ jung waren, noch relativ nah dran waren, auch an den Studierenden. Und dass wir da was gemeinsam entwickeln können. Also insofern sozusagen dadurch, dass sie mitgemacht haben,
super,
war das echt eine sehr, sehr positive Erfahrung. War auch gleich, muss ich sagen, eine positive Erfahrung in diesem Co-Teaching. Also dass das auch eine Lehrform ist, die sehr viel bringen kann.
Habt ihr da sehr viel Zeit für Vorbereitung, Nachbereitung und so weiter investiert? Wie verhält sich das auch im Laufe der Jahre? Wie hat sich deine Lehrbiografie in dieser Hinsicht gestaltet, entwickelt?
Ich habe in Erinnerung, dass wir uns ziemlich ausführlich vorbereitet haben, dass wir uns ziemlich intensiv vorbereitet haben. Und mein Eindruck ist, dass das eigentlich so geblieben ist. Also es gibt natürlich Sachen, die einfacher werden mit zunehmender Erfahrung. Also man hat vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen in sich selber, bestimmte Erfahrungen, was funktioniert und was nicht funktioniert, welche Texte funktionieren und welche nicht. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ist der Umfang der Vorbereitung hat sich gar nicht so wahnsinnig verringert über die Jahre. Das hat, ja. Darf ich noch ein Wort dazu sagen?
Nein.
Das hat vielleicht auch was damit zu tun, das kennst du ja auch, dass es ja eine Spezifik der Geisteswissenschaften ist in Deutschland, dass man in jedem Semester neue Seminare anbietet.
Ja.
Also es gibt natürlich auch immer mal Themen, die man irgendwann auch mal wiederholt, aber was ich so interessant und toll finde eigentlich an der geisteswissenschaftlichen Lehre ist, dass man sich immer wieder in neue Themen einarbeitet. Und insofern ist aber natürlich auch der Vorbereitungsaufwand höher.
Verstehe. Also Schiffbruch als Metapher hat es ja schon angedeutet. Du bist in der Geisteswissenschaft tätig, lehrend. Wir haben ja verschiedene Gespräche und auch verschiedene Fächer und Disziplinen. In der Geisteswissenschaft, du hast gerade gesagt, es gibt Texte, die funktionieren und Texte, die nicht funktionieren. Kannst du das ein bisschen erläutern? Hast du da Erfahrungen gemacht, woran man Texte, was sind das für Kriterien, nach denen Texte funktionieren oder sie nicht funktionieren? Finde ich hochinteressant.
Also einmal kann man ja ganz grundsätzlich unterscheiden, liest man Quellentexte oder liest man Sekundärliteratur?
Aha.
Und ich würde jetzt mal sagen, dass Quellentexte grundsätzlich ein bisschen besser funktionieren als Sekundärliteratur. Also an Quellentexten, die man sich selber erarbeiten muss,
interessant,
kann man, ich habe das Gefühl, da gibt es noch so eine Möglichkeit, selber was rauszuholen für die Studierenden. Man arbeitet also an diesem Text und versucht, den irgendwie sich zu erschließen. Das ist eine andere Form von Textarbeit. Und bei Sekundärliteratur, das kann natürlich auch, das kann auch sehr gut funktionieren. Je thetischer diese Texte sind, also je mehr Ist-Aussagen diese Texte machen, desto weniger eignen sie sich, finde ich, für ein Seminar. Also es ist immer besser, wenn Fragen aufgeworfen werden oder wenn ein Text kontrovers ist, als wenn ein Text einfach nur Fakten erzählt. Wenn ein Text einfach nur Fakten erzählt, ist meine Erfahrung, gibt es oft nicht so wahnsinnig viel, über das man noch sprechen kann dann im Seminar.
Das sind ja zwei unterschiedliche Wissensformen oder vielleicht auch zwei unterschiedliche Dinge, die da vermittelt werden. Das eine sind eigentlich Fakten. Was soll man darüber diskutieren, wann und wie Foucault oder wer gelebt hat und wann er was geschrieben hat. Aber über das, was er geschrieben hat, das hat eine andere Richtung. Also Texte haben unterschiedliche Richtungen. Kann man das vielleicht so mit so einer Metapher verwenden?
Ja.
Beschreiben, meine ich?
Das leuchtet mir ein. Ja.
Mhm. Also aus Quellen sprudelt irgendwie was, aber aus Sekundärtexten sprudelt nichts mehr. Vielleicht ist es dann auch schon Verfertigtes oder
so. So kategorisch würde ich es eben doch nicht sagen.
Okay.
Also, weil ich finde, es gibt natürlich auch Sekundärtexte, über die man wunderbar sprechen kann.
Ah ja.
Ich würde bei den Sekundärtexten eben nur die Unterscheidung machen, wenn die sehr viele Fakten referieren, dann passiert da nicht mehr so wahnsinnig viel. Wenn es eher Texte sind, die selber Fragen aufwerfen, die vielleicht auch kontroverse Thesen entwerfen, die verschiedene Positionen aufbauen, dann kann man auch über Sekundärtexte sehr, sehr gut sprechen.
Also es sind Praktiken des Lesens, es sind auch Haltungen des Lesens, oder? Die man da unterscheiden kann?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch etwas, das thematisiere ich auch immer mal wieder in Seminaren, dass das Lesen von Texten, von wissenschaftlichen Texten ja auch eine eigene Fertigkeit ist, eine Art von Handwerk ist, was man im Studium erst erlernen muss. Also alle, die ins Studium kommen, können lesen, aber wissenschaftliche Texte zu lesen, das ist vielleicht etwas, was man dann doch nochmal neu lernen muss.
Richtig, und was wir vergessen. Also ich vergesse das oft, weil ich zu den Studierenden dann irgendwie sage, es steht doch da, warum sie lesen. Aber es ist eben eine Technik, die man lernt. Das ist ein Handwerk, lesen lernen. Das sind nicht einfach Buchstaben und Sätze, semantisch zu verstehen, sondern es ist eben nochmal was anderes.
Es ist nochmal was anderes und das hat eben auch mit den verschiedenen Richtungen zu tun, die du vorhin erwähnt hast, die Texte einschlagen können und natürlich auch mit verschiedenen Textsorten. Also auch die Tatsache, dass man eben eine Quelle ganz anders liest als einen wissenschaftlichen Text, der erst vor kurzem geschrieben wurde. Mhm. Auch das ist etwas, was man sich im Studium erst relativ mühsam erarbeiten muss, würde ich sagen. Was ich immer interessant finde, weil man ja auch schon in der Schule sowas wie Quellenanalyse lernt. Und trotzdem auch aus meiner eigenen Lernbiografie würde ich sagen, eigentlich habe ich erst an der Universität begriffen, was der Unterschied zwischen einer Quelle und einem wissenschaftlichen Text ist.
Geht mir genauso. Dieser Prozess, das zu begreifen, das liegt ja ein bisschen in unserer Verantwortung als Lehrende. Also diesen Prozess müssen wir begleiten und gestalten. Und tatsächlich weiß ich darüber sehr wenig, was ich da mache, damit es gelingt. Aber in irgendeiner Weise tue ich es die ganze Zeit, weil ich ja auch geisteswissenschaftlich im Kern tätig und unterwegs bin. Ich habe natürlich noch die Filmwissenschaft, das ist ein bisschen anders. Da gibt es so ein paar Parameter, wobei es die ja, die gibt es ja beim Lesen auch. Wie stark bist du damit so Mustern, Textanalyse und so weiter und so weiter? Gibt ja Methoden, Schemata und so weiter. Wie arbeitest du in Hinsicht auf solche Handbuch, sagen wir mal, Handbuchstrukturen?
Fast gar nicht.
Vielleicht
ist das auch ein Defizit. Also vielleicht ist es auch was, woran man nochmal arbeiten sollte. Es gibt natürlich didaktisches Werkzeug, mit dem man das auch machen kann. Also was ich immer versuche, sind, dass wir gemeinsam Texte lesen, die eben von dieser Unterscheidung handeln. Zum Beispiel Quelle, Sekundärliteratur. Also zum Beispiel eben nochmal aufmachen, was ist eigentlich eine Quelle und wie kann ich mich einer Quelle nähern? Also da gibt es dann natürlich schon so bestimmte handwerkliche Schritte vielleicht, die man da gehen kann. Ich würde jetzt aber auf der anderen Seite sagen, dass ich jetzt im praktischen Unterricht arbeite ich das nicht so Schritt für Schritt ab. Sondern da versuche ich schon irgendwie eher zu gucken, was kommt denn jetzt im Gespräch? Also, ja. Und darauf zu reagieren spontan.
Bin ich da sehr nah dran. Also, das ist ganz ähnlich, wie ich das mache, denn ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, dass die Schematisierungen von, wie man Textarbeit macht, wie man mit Kunst umgeht und Musik und wie es überhaupt so geht, also am Ende auch, wie gestaltet man Gespräche in Familien und also die Ratgeberliteratur ist ja eine eigene Gattung. Manchmal geht das in die Richtung Ratgeberliteratur einer schlimmen Sorte, aber manchmal ist es natürlich der nützlichen Sorte, kommt auch immer darauf an, in welcher Position, Situation der oder diejenige ist, die es gerade lesen und brauchen, zu sich nehmen. Aber trotzdem mache ich da die Erfahrung, dass vordergründig das Schema hilfreich scheint und dann letztlich man ohne Schema doch nicht weiß, wie es geht. Also es ist ein bisschen wie ein Landschaftspark, in dem die Wege angelegt sind. Ich weiß dann, wie ich durch diese Landschaft komme und dann endet der Park, dann stehe ich in der Wildnis und dann weiß ich aber nicht mehr weiter. Mhm. Also wie geht's eigentlich? Und gleichzeitig schiebt sich das Schema auch, das ist natürlich jetzt irgendwie ein Topos, aber an dem hänge ich an, schiebt sich zwischen den Text und mich. Und ich finde das eigentlich interessant, mit dem Text zu, kann man die Metapher tanzen oder irgendwie was zu nehmen, also in Berührung zu kommen, mich mit dem Text zu bewegen und nicht ihn in Schemen zu übersetzen. Ist jetzt natürlich auch alles ein bisschen, hat eine Schlagseite, weiß ich schon, aber trotzdem entspricht das meiner Erfahrung, was immer da der Text selber ist. Also ich glaube, die Lesebewegung, der Leseprozess, der eine eigene Gründung des Lesenden oder der lesenden Person wird, das ist möglicherweise in der Geisteswissenschaft unsere Aufgabe, das zu vermitteln und für so eine Kompetenz irgendwie zu sorgen, oder?
Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, was deine Einschätzung der Schemata betrifft, weil ich schon glaube, dass die auch hilfreich sein können. Das würdest du ja wahrscheinlich auch gar nicht, bestreiten.
Richtig.
Also was ich, glaube ich, hilfreich finde, ist zu verstehen zum Beispiel, welche Arten von Fragen kann man eigentlich an welche Texte sinnvoll stellen.
Mhm.
Und da scheint es mir schon bessere und schlechtere Fragen zu geben. Also wenn ich jetzt an einen Quellentext die Frage stelle, gefällt mir eigentlich, was da geschrieben ist, dann würde ich sagen, das ist für das Seminar die falsche Frage.
Ah ja, gut. Mhm.
Hier geht es jetzt nicht darum zu sagen, was keine Ahnung, ein antiker Autor gesagt hat, stimmt doch gar nicht. Und also genau, du lachst jetzt auch schon. Ja, genau. Du lachst jetzt schon. Aber das ist natürlich eine Herangehensweise, an die man erstmal natürlicherweise an Alltagstexte herangeht. Ganz also richtig. Stimmt das eigentlich, was da steht?
Ganz richtig.
Und dann muss man eben sich überlegen, wenn das keine sinnvolle Frage ist, warum ist es eigentlich keine sinnvolle Frage und welche Fragen kann ich denn dann stellen? Mhm. Insofern gibt es da schon, glaube ich, so einen Lernprozess, ob man das jetzt als Schema bezeichnen will oder nicht, aber es gibt so gewisse, vielleicht gewisse Vorgaben, an die man schon erlernen kann im Laufe des Studiums.
Also an der Stelle kurz eine Klammer. In Japan ist es ja so, dass man durch die Form zur Freiheit kommt. Und tatsächlich ist vielleicht das so ein bisschen sowas. Man geht in die Schemata rein, um dann von den Schemata frei zu werden und überhaupt aber freie Bewegungen realisieren zu können. Letztlich kann man ja tanzen auch nur lernen, wenn man Schritte lernt. Wie soll ich mich denn bewegen? Welchen Anschluss soll ich nehmen, wenn ich gar keine Bewegungen gelernt habe? Das ist natürlich, da würde ich völlig d'accord mit dir gehen. Was ich mir jetzt aber gerade, ich glaube, da sind wir uns einig, aber was mir gerade gefällt, ist, ich entwickle in Hinsicht auf den Text eine Frage oder Fragen. Nur dann kann ich ihn eigentlich lesen. Da entsteht ein zweiter Text. Und zwar im Lesenden oder in der lesenden Person. Mhm. Dann ist Lesen ja fast schon Schreiben. Und ich möchte jetzt auch ein bisschen zum Schreiben kommen, aber das ist nicht nur eine Hilfsbrücke, sondern tatsächlich ist der Leseprozess immer einen eigenen Text begleitend mit dem Lesen herzustellen, nämlich den Text permanent zu fragen, zu sagen, wie meinst du das? Mal sehen, jetzt sagst du es mir gar nicht. Man liest eben weiter aus Interesse und so weiter. Stimmt doch gar nicht. Man empört sich vielleicht immer mehr. Am Ende sagt man, ach, jetzt kommt's doch. Hoppla, ich hau hier dauernd auf den Tisch, das soll ich gar nicht tun. Jetzt kommt's doch und so weiter und so weiter. Und möglicherweise fängt man sogar an, und das ist dann tatsächlich diese Technik des Leseprotokolls, was mir jetzt gerade dazu einfällt, stimmt, wo man ja dann auch unterscheidet zwischen, man schreibt Zitate raus oder aber auch eigene Gedanken. Also es entsteht beim Lesen ein eigener Text, sodass dass da schon so ein Impuls zum Schreiben entwickelt werden kann.
Ja, ich denke jetzt gerade auch andersrum, es ist natürlich für das Lesen unheimlich hilfreich, wenn man selber schon ein Schreibprojekt dabei im Kopf hat. Also wenn man weiß, jetzt vielleicht noch ein bisschen anders als du das sagst, nicht unbedingt nur ein Text, der im Kopf entsteht, das hast du, glaube ich, sehr schön beschrieben, aber wenn man jetzt tatsächlich auch selber noch einen Text produzieren muss, könnte eine Hausarbeit sein oder eben auch irgendwie eine andere Schreibaufgabe oder was man sich selber gestellt hat, dann liest man natürlich anders.
Ja.
Und mein Eindruck ist auch, dass es sehr schwer ist, Texte zu lesen ohne so ein Ziel. Also, oder man könnte es auch anders formulieren, eben ohne eine Frage, die man an diesen Text hat.
Das ist
nicht
interessant.
Also ich glaube, man muss sozusagen mit einem inhaltlichen Interesse muss man an einen Text rangehen, sonst, also ich merke es immer bei mir selber, sonst fällt es mir wahnsinnig schwer, mich auf den Text zu konzentrieren, weil ich gar nicht genau weiß, warum lese ich den jetzt eigentlich genau.
Richtig.
Aber wenn ich was Bestimmtes rausholen will aus diesem Text, weil ich das selber wieder verarbeiten kann und daraus selber einen Text zum Beispiel auch produzieren kann, dann liest man diesen Text natürlich ganz anders und mit erhöhtem Interesse und mit anderem Fokus. Man braucht eigentlich so einen Fokus. Und das Schreiben, wenn man weiß, dass man etwas darüber schreibt oder sich eben selber auch schon Notizen macht, das hilft einem natürlich sehr dabei.
Das ist super. Die Frage nämlich, warum lese ich das jetzt? Das kann ich mitbringen, weil ich schon Interesse habe. Und jetzt die Frage stelle ich mir tatsächlich in letzter Zeit immer deutlicher oder die drängt sich richtig. Wie entsteht Interesse? Und das muss ja auch der Text leisten. Der Text muss mir ja sagen, ich bin interessant.
Ja.
Wie entwickle ich Interesse an etwas, an dem ich noch kein Interesse habe? Das ist ja auch eine große Aufgabe, die wir haben.
Genau.
Schiffbruch. Du gibst ein Seminar, Schiffbrüche.
Ja.
Jetzt weiß ich nur von diesem Beispiel. Und dann, wie ist es, dass Studierende sich dafür interessieren, Schiffbrüche und gerade solche, die sagen, man macht mir ja am Anfang manchmal so, warum, mit welcher Erwartung kommen wir her? Dann sagen die Leute, keine Ahnung, ich hatte da Zeit.
Genau.
Es ist unsere Aufgabe zu sagen, aber das ist interessant,
ja,
was wir hier machen.
Ja.
Wie geht sowas?
Das ist auf jeden Fall eine der entscheidenden Fragen, glaube ich, in der Lehre. Das, ja. Das ist auch etwas, was mich sehr beschäftigt und sehr fasziniert. Und das hängt natürlich auch wieder, weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir hängt das auch mit der eigenen Lernerfahrung, mit der eigenen Studienerfahrung zusammen, dass man manchmal in Seminare gegangen ist und gar nicht so genau wusste, um was es da geht. Und auf einmal hat sich da so ein neues Universum geöffnet.
Ganz genau.
Und das ist natürlich dieser tolle Effekt.
Ganz genau,
Der an der Uni entstehen kann und vielleicht auch hauptsächlich an der Uni entstehen kann. Richtig. Also warum die Uni überhaupt ein interessanter Ort ist.
Ich glaube auch, ja. Das ist, glaube ich, das, was wirklich die Uni auch nochmal möglicherweise von der Fachhochschule unterscheiden kann, wo man sagt, hier ist auch ein Raum, wo ich noch gar nicht weiß,
genau,
was es alles gibt, wohingegen ich bei der Fachhochschule dann doch stärker, also wenn man jetzt sie schematisieren, ich will jetzt, Fachhochschulen sind inzwischen auch anders, aber wo man wirklich noch, das und das will ich lernen, drum lasse ich mir da eine Fachausbildung geben und an der Uni ist so, ich möchte mal sehen, was es noch gibt, von dem ich noch gar nicht weiß.
Ja.
Das ist möglicherweise Universität.
Das ist, glaube ich, was Uni im besten Falle leisten kann.
Mhm.
Und vielleicht als Klammer, deshalb bin ich auch manchmal skeptisch, wenn Forderungen kommen von den Studierenden, die sagen, wir wollen, dass das mehr nach unseren Interessen ausgerichtet wird. Das Lehrangebot zum Beispiel.
Aha.
Das verstehe ich natürlich vollkommen und das hat auch seine Berechtigung, diese Forderung. Und auf der anderen Seite ist eben meine Erfahrung, und das hast du ja auch gerade gesagt, so dieser Umstand, dass man eben oft noch gar nicht weiß, was es eigentlich alles gibt, für das man sich interessieren könnte. Und deshalb muss es, glaube ich, auch Sachen geben, für die man sich erstmal nicht interessiert und wo man dann herausfindet, die sind aber wahnsinnig spannend. Ich hatte selber so eine interessante Erfahrung, als ich studiert habe, dass ich, also es kam immer mal wieder vor, aber jetzt ein Seminar, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, das hieß Landschaft.
Ja.
Ich habe Kunstgeschichte studiert, aber dieses Seminar wurde in der Anglistik, glaube ich, angeboten.
Ja.
Und ich bin da einfach mal hingegangen und ich dachte so, Landschaft. Wie will man sich denn bitteschön ein ganzes Semester lang über Landschaft unterhalten? Vielleicht reicht das für eine Seminarsitzung, aber doch niemals für ein ganzes Semester. Und dann war das eines der interessantesten Seminare, die ich je gemacht habe.
Ja.
Und inzwischen habe ich selber eine ganze Reihe von Landschaftsseminaren schon gegeben als Dozent und habe mich sehr, sehr ausführlich mit diesem Thema beschäftigt. Aber das war so ein Punkt, wo sich auf einmal ein ganzer Horizont eröffnet hat, ein ganzer Denkraum, der für mich vorher nicht da war,
ja,
und auf den ich selber natürlich niemals gekommen wäre und bei dem ich auch gar nicht wusste, dass es ein Wissensgebiet überhaupt ist.
Ja.
Es ist ein Riesenwissensgebiet, richtig, wie man dann herausfindet. Dazu haben sehr, sehr viele Leute schon sehr lange geforscht zu diesem Thema.
Ja, richtig.
Aber das kann man ja immer erstmal nicht glauben.
Richtig, genau.
Genau, also das ist so, vielleicht deshalb finde ich auch diese Frage so wichtig, wie macht man das eigentlich? Dieser Professor in der Anglistik, Helmut Pfeiffer war das damals an der Humboldt, der hat das eben geschafft, daraus ein wahnsinnig spannendes Thema zu machen. Aber die Frage bleibt natürlich, wie macht man das eigentlich? Wie machst du das denn?
Ja, Stammel. In der Tat, ja. Also wie mache ich das eigentlich? Also ich habe tatsächlich da eine Technik mal eingeführt, die ist in Zusammenhang mit einem, da habe ich mich mit ostasiatischer Ästhetik beschäftigt, ganz explizit, darum ging es darum. Und da waren sehr viele Formate über die Dauer. Und dann habe ich so eine Übung mal entwickelt, die ich mal wirklich eine Zeit lang in mehreren Seminaren immer wieder eingebaut hatte. Und die ging so, dass die Leute sollten Feder und Tusche mitbringen und sollten dann aus dem Garten einen Gegenstand sammeln und dann diesen Gegenstand zeichnen. Und zwar 20 Minuten Zeit habe ich da gegeben. Das war für alle eigentlich zu lang. Und die haben alle gesagt, kann ich, und dann, nein, weiterzeichnen. Ich sag dann schon, wenn vorbei ist. Und nach 20 Minuten, dann haben wir so ein Feedback gemacht, und nach 20 Minuten war in vielen Fällen das so, dass sie gesagt haben, das hat mich jetzt wirklich angefangen zu interessieren, die Blätter waren dann voll und so weiter und so weiter. Wie beschreibe ich das, was da eigentlich vor sich geht? Also es war gar nicht, ich wusste nicht, warum ich das mache. Ich wollte es einfach mal machen und mal schauen, was dabei rauskommt. Wollte dann mit Dauer, mit Medienwechsel, danach haben wir es noch beschrieben, danach haben wir darüber geredet und dann wollte ich so eine Reflexion drauf machen, dass erstens mal ein Gegenstand, den man zufällig nimmt, nicht einen, von dem man schon weiß, dass man, was man von dem will, dann zweitens, dass man da zeichnet. Ich kann ja gar nicht zeichnen, habe ich gesagt, das ist überhaupt nicht, diese Form des Könnens ist hier überhaupt nicht der Punkt.
Ja.
Und so weiter. Also solche Erfahrungen wollte ich da induzieren, aber bei der Gelegenheit kam eben aus Versehen eben noch raus zu der Frage, wie erregt man eigentlich Interesse oder wie nährt man eigentlich Interesse oder baut man das auf, eben eigentlich über Dauer, Hinwendung und Zuwendung. Mhm. Da scheint irgendwie sowas zu entstehen, dass ja. aus einem Gespinst wird irgendwie eine Gestalt. So ja. könnte man es vielleicht beschreiben.
Ja. Das finde ich eigentlich eine schöne, was find, also bei dir, dann ging es ja auch sehr viel um Erfahrung, um sozusagen so eine eigene Erfahrung in deinem Beispiel jetzt.
Ja.
Was ich da auch nachvollziehen kann, ist so dieses, man bleibt so an einem Thema dran, auch über mehrere Sitzungen und redet darüber und redet weiter und da passiert was.
Und obwohl es einen nicht zieht, da wird man eher geschoben, aber man bleibt dran, also mehr oder weniger durch äußere Disziplin oder irgendwas, bis was passiert. Also
ja.
das ist vielleicht auch Uni, der
ja.
Rahmen oder der Raum, in dem man dann also sozusagen da hingesetzt wird
ja.
Und dazu veranlasst ist und weitermachen. Das hat irgendwie eine Form von Rahmen oder Raum, die einen dann, wo dann Interesse genährt wird und dann Interesse entsteht.
So ja. könnte man es beschreiben. Ja, das finde ich gut. Also deshalb fällt auch Nebenbemerkung, auch es gibt ja auch immer wieder Diskussionen über Anwesenheitspflicht an der Universität.
Mhm.
Deshalb, ich finde das für Seminare ganz wesentlich.
Ja.
Ob das jetzt Pflicht sein muss, ist vielleicht eine andere Frage, aber ich finde es wesentlich, dass man kontinuierlich anwesend ist und dass auch eine es hat ja auch eine Gruppendynamik, die wichtig ist. Das erlebe ich auch sehr, sehr stark in Seminaren. Also funktionierende Seminare sind ganz oft welche, die auch funktionierende soziale Zusammenhänge sind. Also die Leute lernen sich kennen, reden auch außerhalb des Seminars vielleicht mal miteinander.
Stimmt.
Aber vor allen Dingen ist man kontinuierlich an so einem Gespräch beteiligt und führt das fort. Und dafür ist aber eben auch eine kontinuierliche Anwesenheit wichtig. Also das scheint mir schon zentral zu sein.
Das findet ja sonst einfach gar nicht statt, das ist richtig.
Ja, also das kenne ich auch nur von Kollegen, die mir erzählen so in Seminaren, dass sich die Gruppen sehr stark ändern. Also in der einen Sitzung sind die einen da, in der nächsten Sitzung sind andere Leute da. Ich glaube, dann kann ein Seminar in dieser Form, wie wir das gerade beschrieben haben, eigentlich nicht richtig funktionieren, weil das ist eben auf diese Dauer auch irgendwie angewiesen.
Ich habe das auch schon erlebt, dass ich letztlich, also ich habe auch ein Seminar erlebt, in dem ich der Einzige bin, der in allen Sitzungen da war und auch sehr kontinuierlich und die anderen wechseln sich ziemlich konsequent ab und ich habe dann, ja, dann witzelt man so, ihr erzählt es dann den anderen oder ist auch eine Form der Kommunikation oder sowas in der Art und Weise. Aber da hast du schon recht, dann gerät das Seminar auch frontal, weil man natürlich relativ schlecht anschließen kann.
Und weil man Sachen dann vielleicht auch wieder erklären muss
manchmal
oder erzählen muss. Genau.
Richtig, dann ja. sage ich, ich sag's nochmal oder ja. informiert euch bei den anderen. Oder dann entdecke ich eine, sie war doch letzte Mal da, können Sie es vielleicht den anderen erklären, weil die war nämlich nicht da.
Ja.
Die kommt dann natürlich das nächste
ja.
Mal nicht.
Ja.
Also, oder, naja, das sind jetzt natürlich.
Ja, ich meine, trotzdem ist natürlich immer die Frage Anwesenheitspflicht, wenn man die Leute zwingen, jetzt im Seminar zu sitzen, das soll natürlich auch wiederum was sein, was eben auch wirklich aus eigenem Interesse entsteht. Ne? Also insofern ist das keine ganz leicht lösbare Frage. Aber worauf ich eigentlich nochmal zurückkommen wollte, war eben diese Frage, wie man Interesse erweckt.
Ah, jetzt war das mit dem Tisch und dem Mikrofon.
Ah, ich darf nicht auf den Tisch klopfen. Wie man Interesse erweckt. Und in meiner Erfahrung, mir scheint es wichtig zu sein, ist vielleicht auch eine Binsenweisheit, aber dass man sich als Dozent selber für das Thema interessiert.
Oh ja.
Das scheint mir erstmal zentral zu sein. Und da kommen wir nochmal auf den Punkt zurück, den wir am Anfang schon hatten, diese Spezifik vielleicht des geisteswissenschaftlichen Unterrichts, dass man eben immer neue Themen anbietet. Das scheint mir für diese Dynamik sehr vorteilhaft zu sein, weil man eben, das ist ja ein unglaublicher Luxus und eine unglaubliche Freiheit für die toll. Lehrenden, ja. dass man sich selber überlegen kann, welches Thema interessiert mich denn gerade, womit möchte ich mich beschäftigen, das biete ich jetzt mal als Seminar an.
Ja.
Und das heißt aber eben auch, es sind Themen, für die man sich interessiert, und mein Eindruck ist auch im Idealfall Themen, bei denen man sich selber noch gar nicht so wahnsinnig gut auskennt.
Mhm.
Weil das eben ja. impliziert, dass man selber noch was mitnehmen und lernen kann im Seminar. Und das erhöht natürlich das eigene Interesse.
Stimmt.
Während,
stimmt.
wenn ich jetzt ein Seminar mache zu einem Thema, was ich schon lange bearbeitet habe, dann weiß ich zwar darüber sehr viel und kann vielleicht sehr viel vermitteln, aber vielleicht fehlt es mir ein bisschen am eigenen Feuer für das Thema.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Gleichzeitig erlebe ich selber in 25 Jahren Lehre, und ich habe ja auch sehr viele Stunden,
ja.
dass ich mich nicht auf jedes Seminar so intensiv vorbereiten kann, dass ich mir ein neues Gebiet erschließe. Ich lehre vieles, was ich einfach schon kenne und kann. Ich lehre auch, es gibt bei mir ein Text von Walter Benjamin, der Kunstwerkaufsatz,
ja.
den mache ich jedes Jahr.
Ah, den habe ich auch schon häufiger unterrichtet.
Ich liebe ihn inzwischen
ja.
und ich brenne für diesen Text, je mehr und je häufiger ich das mache. Und gleichzeitig habe ich aber angefangen, zwischenzeitlich mich mit dem Text zu langweilen, weil ich halt auch schon wieder, ach, der Kunstwerkaufsatz, jetzt reicht's langsam. Und dann habe ich mir so einen professionellen Schub sozusagen gegeben, zu sagen, das ist aber meine Aufgabe, mich zu interessieren und mich zu begeistern, obwohl ich gelangweilt und nicht begeistert bin. Und, und siehe da, es funktioniert.
Ach ja, das ist auch eine Entscheidung, die man trifft.
Ich kann mich entscheiden, mich zu begeistern. Das ist, glaube ich, eine Kompetenz,
toll.
die Lehrende erwerben. Das ist, glaube ich, wirklich das, wo Handwerk auch plötzlich und Magie miteinander sogar einhergehen.
Ich meine, dieser Kunstwerkaufsatz ist natürlich auch ein Text, den nehme ich so wahr, dass man ihn sehr häufig lesen kann und immer noch mit Gewinn ihn
das
wiederlesen kann.
Das ist ein
sehr, sehr
Beispiel.
Spezieller Text. Aber trotzdem, na klar, irgendwann kennt man den auch und irgendwann weiß man auch, was man selber dazu sagt und so.
Mhm.
Aber das ist dann natürlich toll, wenn man sich selber dazu bringen kann, trotzdem davon begeistert zu sein.
Mhm.
Ja.
Und dann, das ist vielleicht auch eine Typenfrage. Tatsächlich, es gibt ja diese, ich bin eher, also tatsächlich, ich kann was damit anfangen, Ruminatio, das ist ja eine Lesetechnik oder ist das auch eine Wissenstechnik?
Erklär das mal, was ist das?
Das Wiederkäuende Lesen. Also das kommt aus der christlichen oder aus christlichen Traditionen, wo man denselben Text, meistens eben natürlich die Bibel oder Gebete, so lange liest, bis sie nicht mehr nur den Verstand appellieren, sondern in jede Faser und in jeder Zelle schwingen. Darum geht es ja, es ist ja eine spirituelle Erfahrung,
ja.
die man dann im Lesen und in der Lektüre letztlich auch anstrebt. Die Ruminatio, also das wiederkäuende Lesen, das dann den Text aus der intelligiblen Form irgendwann auflöst, er bedeutet nichts mehr. Das haben ja dann auch Avantgarden gemacht, Dadaisten und so weiter.
Ja.
Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose und solche Dinge, wo dann plötzlich Klangaspekte eine Rolle spielen und so und so. Aber dieses wiederkäuende Lesen, das hält schon auch ganz lange intelligibel. Also ich kenne das insbesondere bei Filmen, das wiederkäuende Sehen ist übrigens, da bin ich auch nie allein, also das ist eine Praxis, die aus der Cinephilie kommt. Die Leute haben die Filme 25, 30 bis zu 60 Mal angeschaut, immer wieder was Neues drin entdeckt und so weiter und so weiter. Wir kennen solche Erfahrungen natürlich auch. Aber ich glaube, das ist eine Kompetenz des Lehrens, die man irgendwie, es ist, glaube ich, was man als Lehrender können muss.
Ja, ja. Und ist es was du erst auch lernen musstest?
Es ist entstanden, glaube ich. Also ich entsinne mich nicht mehr an den Moment, wo ich entsinne mich an Momente, wo ich wusste, okay, ich habe bestimmte Seminare, die muss ich immer wieder machen. Dazu musste ich mich irgendwie verhalten. Und dann habe ich mir zwei Versionen angeguckt. Einige Kollegen, die sagen, also da kann man so eine Haltung einnehmen wie, oh, ich mache jetzt wieder den scheiß Ding, ich rock den runter. Bis ich irgendwann dachte, es ist eigentlich schade um die 1,5 Stunden, die ich damit verbringe und mit den Leuten. Ich versuche sie mir zur besten Zeit meines Lebens zu machen, also
ja.
auf diese Art.
Ja.
Und dann habe ich halt zum 10. Mal die Einführung in, weiß ich nicht, Quellenkunde zum Beispiel, das macht mir immer mehr Spaß. Wie macht man Fußnoten?
Ach ja.
Das ist inzwischen für mich ein total, ich bin wirklich begeistert. Frag die Studierenden aus diesem Semester, die haben es gar nicht glauben können, wie begeistert ich an der Tafel. Ja, und dann, und eine Quelle und eine Fußnote. Und da muss man nochmal genau gucken. Und ich habe mir selber dieses Semester habe ich gerade wieder mal erlebt. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist vielleicht was Performatives. Ich wollte unbedingt mit dir noch auf Schreiben kommen.
Ja.
Ich glaube, da kommen wir übers Interesse drauf. Ich merke gerade, dass ich hier gar keine Uhr liegen habe. Deswegen sind wir jetzt hier so ein bisschen, wenn du eine hast, aber ich kann auch schnell mit einem Griff.
Ich habe eine.
Ah ja, okay.
Na, ich glaube, wir reden seit einer halben Stunde etwa, würde ich schätzen.
Exakt seit 35 Minuten.
Oh ja.
Seit wie viel?
35 Minuten.
Dann haben wir noch 10 Minuten zum Schreiben. Okay. Naja, bei der Lehre überziehen wir ja auch manchmal. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Ich fand das interessant, unsere Interessen. Du hattest gesagt, die Studierenden wollen gerne, dass wir ihre Interessen behandeln. In Gesprächen, wenn wir über Schreiben, Schreibaufgaben, Hausarbeiten, Bachelorarbeiten und so weiter sprechen, merke ich ganz oft, dass die Interessen, die sie zuerst äußern, gar nicht ihre sind, sondern vermeintlich relevante Themen. Mhm. Also das möchte ich jetzt gar nicht, das meine ich gar nicht despektierlich, sondern ich glaube, dass an der Universität wir insbesondere Geisteswissenschaften Techniken kennenlernen, Wege kennenlernen, die uns zu unseren Interessen führen, die uns zu etwas führen, was uns was angeht, was uns berührt, womit wir uns bewegen in der Welt und so weiter wollen. Und ich glaube, dass das auch was ist, was wir dann insbesondere in den geisteswissenschaftlichen Wissenschaften verbal schriftlich oder verbal mündlich, also in den verbalen Artikulationsformen äußern. Und da ist das Schreiben, glaube ich, eine Praxis, die nicht nur Textproduktion betrifft. Wie gehst du? Du arbeitest, soweit ich weiß, viel mit Schreiben und lass uns doch die Zeit, die uns noch bleibt, uns mit Schreiben befassen.
Ja, also Schreiben ist für mich auch ein zentrales Thema. Das hat erstmal einen ganz praktischen Grund, nämlich dass ja die Studierenden jetzt zum Beispiel in dem Fach, aus dem ich komme, in der Kunstgeschichte, eigentlich jedes Semester eine ganze Reihe von Hausarbeiten schreiben müssen.
Ja.
Also das heißt, die sind ständig mit diesem Schreibthema selbst konfrontiert. Das ist jetzt an der Bauhaus-Uni je nach Studiengang unterschiedlich.
Mhm.
In der Architektur zum Beispiel wird jetzt nicht so wahnsinnig viel geschrieben.
Mhm.
Bei euch in der Medienwissenschaft wird sicher sehr viel mehr geschrieben.
Mhm.
Aber ich komme eben auch aus Fächern, in denen erstmal viel geschrieben wird. Und das wird natürlich immer erstmal als eine etwas nervige Aufgabe, dieses Schreiben von Hausarbeiten empfunden und auch als etwas, von dem man natürlich nicht so genau weiß, wie man das eigentlich machen soll.
Ja.
Und es ist auch eine Spezifik, glaube ich, der deutschen Universität, dass einem auch nicht erklärt wird,
richtig,
wie man das machen soll. Das ändert sich natürlich, das hat sich schon ein bisschen geändert. Es gibt immer mehr Schreibzentren, die an Unis eingerichtet werden. Es gibt Bemühungen, da was zu machen. Und trotzdem ist mein Eindruck nach wie vor, dass viele Dozentinnen und Dozenten eher erwarten, entweder man kann das oder man lernt es eben einfach learning by doing. Und da stimmt, da ist vielleicht auch irgendwie was dran. Das hat ja auch was mit Übung zu tun, Schreiben. Und gleichzeitig glaube ich eben, dass man irgendwie aus dieser Situation rauskommen muss, dass Schreiben einfach nur eine nervige Aufgabe ist, die man erfüllen muss, um eine Note zu kriegen, sondern dass es etwas sein kann, was einen selber bereichert, und was einem selber was bringt.
Richtig.
Und da muss man, glaube ich, einfach nochmal betonen, wie sehr Schreiben und Denken zusammenhängen.
Ja.
Dass für das Erlernen des Denkens das Schreiben einfach ein ganz, ganz tolles Werkzeug sein kann. Und deshalb versuche ich eben in meinen Seminaren immer mal wieder auch Schreibübungen einzubauen.
Wie machst du das? Wie sehen die aus? Wie stelle ich mir das vor?
Ich habe da ganz unterschiedliche Sachen ausprobiert.
Mhm.
Also ich habe ausprobiert, dass zum Beispiel kontinuierlich während des Semesters an kleineren Texten geschrieben wird, immer wieder mit kleineren Feedback-Schleifen.
Mhm.
Also zum Beispiel, dass man, es gibt irgendwie eine Schreibaufgabe, es gibt ein Seminar zum Museum, sagen wir mal, und jeder sucht sich ein Museum aus und soll dann darüber einen kurzen Text verfassen. Und dann gibt es nach einigen Sitzungen eine erste Version, die eingereicht wird, über die sprechen wir dann und dann kann man das überarbeiten. So, das ist allerdings eben auch immer sehr zeitaufwendig und erzeugt immer das Problem, dass auf einmal dieses Schreiben unheimlich viel Raum im Seminar einnimmt, was eben nicht mehr für die inhaltliche Diskussion
so
da ist.
So ist es. Schreiben kostet unheimlich viel Zeit. Man sieht es dem Geschriebenen nicht an.
Ja.
Idealerweise liest man es ganz schnell weg. Dann hat es meistens sehr viel Arbeit gekostet und so weiter und so weiter. Und Genauso, was du ansprichst, ist gerade sehr interessant. Man kann das nicht im Seminar einfach mal so mitleisten.
Schwierig.
Das muss man irgendwie anders machen.
Ja.
Erstens mal muss es eine Schreiblust geben bei den Leuten. Also sie müssen wirklich sagen, wo kann ich hier schreiben? Ich will schreiben. Das muss irgendwie geweckt werden, weil der Mythos nämlich, den du gerade für die Dozierenden zitiert hast, den gibt es ja auch auf Seiten der Studierenden, später bei den Doktorierenden oder Promovierenden, bei den Doktoranden. Ich entsinne mich im Sommer 2017, 18, 19, glaube ich, irgendwo um den Dreh war das, kamen mal zwei Befreundete, die gerade an der Promotion gearbeitet haben. Ich hätte ja schon eine geschrieben, ob wir uns nicht treffen und gemeinsam und so, bisschen Schreibcoach und
ja,
wie das eigentlich ist. Wir könnten das ja. Wir würden ja einfach, weil ich ja in der Medien, die waren aus der Gestaltung, glaube ich, ja, es waren bildende Künstler, die einen PhD gemacht haben. Schreiben könnt ihr ja, ihr Medien, ihr seid ja Theoretiker. Und dann habe ich gesagt, wie kommt ihr denn da drauf? Und in dem Gespräch, in dem ich von den Mühen des Schreibens gesprochen habe, die einfach auch nicht aufhören.
Ja.
Schon in dem Gespräch war die erste Reaktion, mir sind gerade so viele Steine von den Schultern gefallen.
Ja.
Und ich habe gesagt, ganz normal. Wenn dir morgens nichts einfällt und eine Woche lang nichts, das gehört, und das ist auch meine Erfahrung, das hat mir jetzt kürzlich auch nochmal eine Lyrikerin erzählt, in einem Seminar, Nancy Hünger, aus die jetzt inzwischen in Tübingen ist, die erzählte, sie fängt an zu schreiben, die ersten zwei Wochen hat sie weder einen Stift noch ein Wort zu Papier, das gehört aber alles schon zum Schreibprozess. Nach zwei Wochen entsteht dann der Text. Aber er fängt zwei Wochen vorher schon an. Da gibt es so viele Mythen, dass wir uns da hinsetzen und dann schreiben.
Ja.
Wer immer da wir ist. Aber
diese
auszuräumen, glaube ich, bringt schon mal diese vielen Steine von den Schultern runter und kann die Schreiblust möglicherweise öffnen.
Das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, dass man das so ein bisschen entlastet. Also mein Eindruck ist auch, dass gerade in früheren Semestern Studierende oft das Gefühl haben, sie sind die Einzigen, die große Schwierigkeiten haben mit dem Schreiben. Und dann, wenn man darüber spricht, merkt man eben, nein, alle haben Schwierigkeiten mit dem
Richtig.
Schreiben. Und auch erfahrene Schreiber haben Schwierigkeiten mit dem Schreiben.
Richtig.
Das ist irgendwie was dazugehört. Und
ja,
das als etwas Normales zu begreifen, ist, glaube ich, wie du sagst, schon mal eine große Erleichterung.
Weil Schreiben ganz offensichtlich wirklich was ist, was viel Konzentration, viel Arbeit, viel Sorgfalt, viel Wahrnehmung und so weiter koordinieren muss. Und dann fließen Worte aufs Papier und dann gibt man den Text ab und dann muss man auch noch, dann gibt man den jemand zum Lesen und der stellt dann lauter Fragen, wo man weinen könnte, warum denn diese Frage an dieser Stelle, darum geht's doch jetzt wirklich nicht, kommt. Und diese ganzen Prozesse muss man dann auch noch aushalten. Tatsächlich, und man arbeitet, ich glaube, Karl Lagerfeld hat immer gesagt, er liebt Papierkörbe, er arbeitet 90% schon ab, das, seitdem hilft mir das, 90% seiner Arbeit schenkt er den Papierkörben und so weiter. Schreiben ist eine Papierkorbarbeit, oder?
Ja. Ja. Also warum ich das auch so wichtig finde, ist, und das, glaube ich, merkt man auch, wenn man so Schreibübungen im Seminar macht, dass man erst im Schreiben versteht, was man selber eigentlich denkt.
Richtig.
Also, dass man das Gefühl hat, man hat über ein bestimmtes Thema schon eine Meinung und eine These und dann bringt man das zu Papier und dann merkt man, nee, ich weiß noch gar nicht genau, was ich da eigentlich denke.
Mhm.
Ich muss mein Argument erstmal klar kriegen.
Mhm.
Und insofern ist das eben auch so ein tolles Werkzeug, um herauszufinden, was man selber eigentlich denkt,
das
und was man selber
toll.
Eigentlich meint.
Das ist ganz toll, was du da gerade schreiben ist eigentlich eine Bühne, auf der man sieht, ob sein eigenes Denken funktioniert.
Ja.
Das ist wie bei den Ingenieuren die Brücke, ob sie hält oder nicht. Und beim Schreiben sieht man, ob das, was man denkt, überhaupt aushält, dass jemand drüber fährt.
Ja.
Wie sind wir denn in der Zeit?
Ich glaube, wir sind am Ende.
Aber das ist doch wunderbar. Ich danke dir sehr für dieses schöne Gespräch, lieber Jan.
Ich danke dir.
Das war Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast über Lehre und Lernen an der Bauhaus-Universität Weimar. Neue Folgen erscheinen wöchentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.